Der RT-Deutsch-Podcast, das Interview.
Rituelle Gewalt, Adrenochrom, Satanismus, MK-Ultra, alles Begriffe, bei denen sogar bei Hartgesottenen sofort Verschwörungstheorie-Glocken läuten. Warum man sich trotzdem mit diesem Thema auseinandersetzen sollte, das besprechen wir heute mit Dr. Marcel Polte. Herr Polte, vielen Dank, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Sie sind eigentlich Jurist, haben aber wirklich umfassende Recherchen zum Thema Mind Control angestellt und diese hier, die Ergebnisse in diesem Buch zusammengefasst. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, neben meinem Juristenjob habe ich einige Jahre als Hypnosetherapeut gearbeitet, als Heilpraktiker für Psychotherapie und verkürzt gesagt über die Erfahrungen dort bei dieser Arbeit bin ich auf das Thema Mind Control gestoßen und darüber dann auch zum Thema der rituellen Gewalt gekommen, über das wir heute ja auch sprechen.
Was genau kann man sich unter ritueller Gewalt vorstellen?
Ja, rituelle Gewalt ist ein Begriff, der, wie Sie schon sagten, überhaupt nicht aus der Verschwörungstheoretiker-Ecke kommt, sondern es gibt Dutzende Fachliteratur aus den USA, aus Deutschland, die man unter diesem Stichwort finden kann, von Psychotherapeuten, die oft seit vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten mit Betroffenen arbeiten. Und zwar geht es darum, dass Menschen hineingeboren werden in Familienstrukturen, bei denen eine satanische Agenda verfolgt wird. Das heißt, von Kindheit auf werden diese Menschen durch Missbrauch, durch Folter, in Kombination oft mit Drogen, da herangeführt, letztendlich in der Familie diese Tradition weiterzutragen, später als Täter zu agieren. Und das sind Fälle, aber da werden wir noch zu kommen, die nicht vereinzelt auftreten, sondern wie Datenerhebungen zeigen, sehr weit verbreitet sind, vor allem auch in Deutschland.
Was ist das für Datenerhebung? Sie haben ein wirklich sehr großes Literaturverzeichnis in diesem Buch. Ich glaube, so wirklich viele, viele Seiten lang. Ja. Worauf basiert Ihre Recherche? Weil ich glaube, es gibt kein Thema, bei dem man so schnell von vollkommener Ungläubigkeit, wenn man das erste Mal davon hört, zu wirklich Fakten findet.
Das hat auch mich überrascht, dass da wirklich die Datenlage so weitläufig und umfassend ist, dass man hier auf seriöse Quellen zugreifen kann, nämlich diese Fachliteratur von Experten, von Therapeuten, oft Traumatherapeuten, die mit den Betroffenen arbeiten. Das ist zum einen die Basis dafür, sozusagen für die Einzelfälle, auch für die Techniken, die die Täter anwenden, die man da anzapfen kann. Das andere sind tatsächlich Datenerhebungen, zum Beispiel 2005, 2007 hat ein Arbeitskreis ritueller Gewalt, nannte der sich, eine Umfrage durchgeführt bei Vertragstherapeuten, wo man Fragebögen verschickt hat im Ruhrgebiet, in Rheinland-Pfalz, im Saarland und an bundesweite Beratungseinrichtungen. Und allein bei dieser kleinen Umfrage, also klein im Verhältnis zur gesamten Bundesrepublik, kam raus, dass es 202 als glaubhaft eingestufte Fälle von ritueller Gewalt gab, mit, ich meine, 42 berichteten Tötungsdelikten allein in diesem Kontext dort. Und genauso gibt es aus den USA Erhebungen, es gibt eine Online-Studie, die Extreme Abuse Survey. Es gibt sogar, letztes Jahr wurde das abgeschlossen, eine Online-Studie von der sogenannten Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch unter Leitung von Professor Dr. Per Brieken, also von der, vom Bundestag eingesetzt war, ist diese Kommission, die genau diese Themen, nämlich rituelle Gewalt, Mind Control und sogenannte multiple Persönlichkeiten, da werden wir noch zu kommen, dort untersucht hat.
Was hat denn Mind Control mit ritueller Gewalt zu tun? Vielleicht müssen wir erstmal erklären, wie so ein Ritual denn überhaupt abläuft. Das ist ja von satanischen Kulten die Rede.
Genau.
Da denkt man sofort, oh mein Gott, sowas gibt's nicht. Mhm. Aber was sind das für satanische Kulte? Hat das wirklich was mit Satan zu tun? Ist das, oder ist das einfach diese Ideologie, die da angewendet wird? Also wie sieht sowas aus?
Ja, also ich war auch überrascht, da ich, wie gesagt, lange als Jurist gearbeitet habe und nie einen Kontakt zu diesem Thema hatte. Und es stellt sich anders dar, als man vermuten sollte. Es sind keine Gruppen, die sich da zusammenfinden von Menschen, die an diese Ideologie glauben, sondern es sind, wie gesagt, immer Familienstrukturen, die seit Generationen schon diese Tradition weiterführen, wo es zu intergenerationalem Missbrauch kommt und wo diese sogenannte Mind Control praktiziert wird, was heißt, die Täter arbeiten da mit hochkomplexen Methoden. Das heißt, sie wenden Techniken an, um letztendlich was zu erreichen, was sich dissoziative Identitätsstörung nennt oder auch früher wurde es multiple Persönlichkeitsstörung genannt. Das ist letztendlich ein Bewältigungsmechanismus, den ein Mensch hat, in dem Fall Kinder, und das funktioniert auch nur bis zu einem bestimmten Alter bei jungen Menschen. Man sagt so bis zum Alter von 8, 9 Jahren. Das heißt, ein Kind wird in eine todesnahe Situation geführt durch Drogen, durch Missbrauch, durch Angst, durch Folter, durch extreme Schmerzen. Elektroschocks kommen da immer wieder zum Einsatz. Und in dieser Überlebenssituation spaltet sich sozusagen als Schutzmechanismus die Persönlichkeit auf. Das heißt, ein neuer Persönlichkeitsanteil entsteht dort und übernimmt dann all diesen Schmerz und diesen Terror auf sich, damit sozusagen die Kernpersönlichkeit unbeschadet weiter bestehen kann. Und diese Aufsplittung der Persönlichkeit wird halt von den Tätern ganz gezielt angestrebt, damit man diese neuen Persönlichkeitsanteile dann nach Belieben programmieren bzw. konditionieren kann. Das heißt, da werden Persönlichkeitsanteile geschafft, speziell für Zwecke der Kinderpornografie, der Kinderprostitution, für rituelle Handlungen, aber auch sogar Innenpersonen, das heißt Persönlichkeitsanteile, die gar nicht nach außen in Erscheinung treten, sondern nur im System dafür sorgen, dass das Ganze sozusagen funktioniert und nicht auffliegt. Also zum Beispiel Berichterstatter, die nach Therapeutensitzungen oft unentdeckt über Jahre hinweg dem Kult dann immer wieder berichten, was wurde in dieser Sitzung behandelt und aufgedeckt. Und dann muss gegebenenfalls der Kult dann einschreiten, ruft auch oft die Betroffenen dann zurück über sogenannte Trigger, also Auslösereize. Und so weit reicht dieser Kontrollmechanismus dort.
Sie sprechen von todesnahen Erfahrungen. Ja. Wie genau werden die herbeigeführt? Also es geht, um nochmal auf die Rituale zu sprechen zu kommen, vielleicht müsste man ein bisschen beschreiben, was genau da passiert, weil das wirklich sehr bestialisch ist.
Ja.
Es passiert ja auch meistens nicht zu Hause, sondern in Kellern. In welche Orte sind das? Ja. Und wie hat man sich so ein Ritual vorzustellen?
Ja, also die Orte sind den Therapeuten zum Teil bekannt, weil die berichtet werden von den Überlebenden. Zum Teil sind es auch verlassene Kirchengebäude oder irgendwelche Kellerräume. Die Täter kommen aus dem Familienumfeld beziehungsweise aus dem Umfeld, was zu diesem Kult dann, zu dieser Familienstruktur dazugehört, kommen aus allen Gesellschaftsschichten, wird immer wieder gesagt, von Staatsanwälten, Unternehmen, Unternehmer, Lehrer. Also man kann da sozusagen keine bestimmte Gruppe an Personen ausfindig machen, sondern ist weit verstreut, wer dazu dem Täterkreis dazugehört, um auch letztendlich für den Kult bestimmte einflussreiche Positionen zu besetzen, um da auch einen Schutz zu haben, nicht entdeckt zu werden. Und es wird halt immer wieder berichtet, es geht von klein auf los, oft von der Geburt an, dass die Kinder lernen, möglichst frühzeitig zu dissoziieren. Das heißt, sich mental dann vom Bewusstsein her in diese parallelen Persönlichkeiten zu flüchten, damit das dann mit der Zeit immer leichter geht, diese neuen Persönlichkeitsanteile zu schaffen. Und es wird immer wieder berichtet, dass dann Missbrauch eine Rolle spielt bei diesen Ritualen, die da stattfinden, aber auch Blutrituale bis hin zu Kannibalismus. Also zum Beispiel eine Überlebende, die in der Dokumentation Höllenleben dort auch mit ihrer Schwester interviewt wurde, die berichtet davon, dass sie ihr eigenes Kind austragen musste und das dann gleich nach der Geburt getötet wurde und es zu Kannibalismus kam. Und solche Berichte hört man immer wieder, also liest man in der Fachliteratur, auch nicht nur in Deutschland, auch in den USA, wenn man sich da die Expertenbücher anschaut, ähneln sich doch sehr stark diese einzelnen Techniken, die beschrieben werden und vor allem aber auch diese sogenannte traumabasierte Bewusstseinskontrolle, also das Programmieren von Menschen gleicht sich da im Detail.
Ich reagiere so ruhig, weil ich das alles tatsächlich schon mal gehört habe. Ich bin mir sicher, dass das für viele sehr verstörend ist. Ja. Ist es auch. Also das ganze Buch liest sich sehr spannend, aber schrecklich spannend, wie eine Horrorgeschichte tatsächlich. Was ich ebenfalls gelesen habe, es gibt zwei Kasten, wenn man so mag, von Kindern, die zu etwas Höherem geboren wurden und dann zu Priestern oder Hohepriestern werden und dann die ausgetragen, ausgebrütet werden, heißt es dann, glaube ich, um getötet zu werden.
Ja. Genau, also es gibt in der Tat diese zwei Kategorien, auf die man immer wieder stößt. Es gibt sogenannte Brüterinnen oder Breeders in dem Kult, das heißt Frauen, die eigentlich nur die Aufgabe haben, Kinder zur Welt zu bringen. Oder oft wird auch der Fötus schon vorzeitig abgetrieben, um bei Opferungen dann zum Einsatz zu kommen. Aber häufig werden die Kinder in der Tat dann auch aufgezogen, sie werden dann nicht registriert, um letztendlich nur eine Aufgabe zu erfüllen, nämlich für die Abrichtung der anderen Kinder zur Verfügung zu stehen. Das heißt, die anderen Kinder, die eine Position in dem Kult übernehmen sollen, die als Täter herangezogen werden, denen wird sozusagen beigebracht oder es wird ihnen antrainiert, schon frühzeitig andere Kinder ebenfalls zu missbrauchen, zu foltern und manchmal dann auch zu töten. Und dann wird manchmal sogar eine emotionale Beziehung extra erst aufgebaut zwischen dem Kind, was da sozusagen einer höheren Bestimmung zugeführt werden soll, und dem sogenannten Wegwerfkind, so werden die genannt. Und oft ist es für dieses Wegwerfkind der erste Freund oder die erste Freundin überhaupt, die es im Leben hatte, weil es sonst nur Folter und Missbrauch erlebt hat. Und genau von diesem Kind wird es dann im Rahmen eines Rituals dann tatsächlich getötet. Und das sind auch Berichte, die, wie gesagt, nicht von Internetseiten stammen, sondern die man in der Fachliteratur bei Michaela Huber, Alison Miller oder wie die Autoren auch immer heißen, dort nachlesen kann.
Da fragt man sich natürlich, wie kann es sein, dass das nicht strafrechtlich verfolgt wird?
Ja.
Sie haben sich an das BKA mal gewendet mit der Frage, ob das Phänomen rituelle Gewalt als solches behandelt wird. Und die Antwort war?
Ja, die Antwort war, wie sie früher auch schon mal lautete, als Guido Grant, ein Satanismus-Experte, das angefragt hatte, dass das Phänomen rituelle Gewalt nicht als sozusagen eigenständiges Phänomen verfolgt wird. Es würde zwar sozusagen mitbehandelt, wenn irgend sowas im Zusammenhang mit anderen Verbrechen auftaucht, aber es ist natürlich wichtig, um diesen sehr geschickt agierenden Strukturen auf die Schliche zu kommen und das sozusagen einzustellen, dass man schon das Phänomen als solches erkennt, die Muster herausarbeitet, wie diese Täter arbeiten, was sind die Gemeinsamkeiten, wo sind da Vernetzungen. Sonst habe ich natürlich auch als Ermittlungsbehörde gar keine Chance, dem habhaft zu werden. Ich kann das sozusagen nicht nur, wenn es mal zufällig auftaucht, registrieren, gegebenenfalls punktuell verfolgen oder auch nicht. Und das ist sozusagen das Problem, vor dem wir hier stehen, dass die Bedeutung offenbar bei den Strafverfolgungsbehörden gar nicht erkannt wird, beziehungsweise zum Teil halt auch Mechanismen zu beobachten sind, die scheinbar zu einer Verdeckung führen. Ja.
Genau, da würde ich gerne noch ansetzen. Ich glaube, da müssen wir noch einen anderen Themenkomplex mit reinholen, was in Ihrem Buch auch vorkommt. Das geht mit der Nazizeit los. Tatsächlich bei Josef Mengele, dem Todesengel von Auschwitz.
Ja.
Er hat wirklich grausame Experimente an den Insassen angestellt. Und dann geht es weiter bei MK Ultra, dem CIA-Programm, meint Kontrolle tatsächlich, Ultra, nicht Control.
Ja.
Das deutsche Wort Kontrolle als sozusagen Huldigung an Josef Mengele und die KZ-Experimente.
Ja.
Können Sie erklären, wie das alles zusammenhängt?
Ja.
Nazizeit, MK Ultra und satanische Rituale.
Genau. Also zum einen war es so, dass die CIA sich entschlossen hat, Anfang der 50er Jahre, ein Programm in die Welt zu setzen, das erforschen sollte, mit welchen Methoden man Kontrolle über einen Menschen erlangen kann. Für verschiedene Zwecke. Einmal Zeit des Kalten Krieges. Man befürchtete, dass andere Länder ebenfalls diese Techniken erforschen, wollte da sozusagen mithalten. Aber man wollte sozusagen auch den perfekten Agenten oder Soldaten erschaffen, der beispielsweise auch unter Folter keine Geheimnisse preisgibt. Das waren sozusagen die vordergründigen Motive, die man da angab. Aber das Ganze führte dann sehr viel weiter, wie sich zeigt aus nicht nur Zeugenaussagen, auch aus Dokumenten, die freigegeben worden sind oder Senatsanhörungen, dass nämlich Kinder auch zum Einsatz kamen, wo man letztendlich erstaunlicherweise die Techniken angewendet hat, die in diesen Kulten schon lange praktiziert werden. Nämlich es läuft wieder auf diese Persönlichkeitsspaltung raus mit Hilfe von Folter, von Elektroschocks, aber auch dann wissenschaftlich sozusagen verfeinerten Methoden. Es wurde zum Beispiel Reizentzug praktiziert, dass Kinder sogar in Tanks kommen, wo jede Reizwahrnehmung ausgeschaltet wird, um letztlich mit allen Möglichkeiten auf die Psyche des Kindes einzuwirken und diese Spaltung zu erreichen. Unter dem Namen Project Paperclip ist bekannt, dass sehr viele Wissenschaftler aus Deutschland in die USA übergeführt worden sind, um dort an verschiedenen wissenschaftlichen Projekten weiterzuarbeiten. Und es gibt halt viele Aussagen, die darauf abstellen, dass halt auch für MK-Ultra Nazi-Wissenschaftler, oft taucht der Name Mengele auf, dort eingesetzt worden sind. Als Dr. Green, immer wieder der Name Dr. Green, genau, der da auftaucht. Manchmal auch in Abwandlungen. Und es gibt Überlebende, die ihn zitieren, dass er auch so deutsche Sprichworte und so in diese Folter-Sessions mit einfließen hat lassen. Wir können natürlich nicht hundertprozentig sagen, ob das vielleicht der Dr. Green nur als Fiktion aufgebaut wurde, aber die Aussagen, die auf Mengele hindeuten, sind schon sehr zahlreich. Letztendlich kommt es auch nicht drauf an. Es steht fest, dass sozusagen Nazi-Wissenschaftler eingesetzt worden sind. Und die andere Verbindung ist, dass viele der Kinder, die in MK-Ultra dann benutzt worden sind, tatsächlich aus satanischen Familien stammen, weil die CIA erkannte, genau diese Kinder haben schon sehr früh gelernt zu dissoziieren, weil sie von klein auf, oft von der Geburt, manchmal sogar vor der Geburt schon, gefoltert und dann später auch missbraucht worden sind und daher diese Fähigkeit hatten, schnell neue Persönlichkeitsanteile auszubilden. Das ist sozusagen die Verbindung zwischen beidem.
Diese Konditionierung erfolgte ja in drei Schritten. Das erste haben wir jetzt schon angesprochen, Dissoziation, danach kam Suggestion. Vielleicht sollten wir da auch mal kurz halten, wie funktionierte das?
Ja, also letztendlich, man schafft zunächst diesen neuen Persönlichkeitsanteil, das ist sozusagen wie so eine Reinschablone. Es entsteht in dem Moment eine neue Persönlichkeit, wenn das Kind zum Beispiel 4 Jahre alt ist, entsteht ein neuer kindlicher Anteil und später selbst bei dem Erwachsenen ist es häufig so, dass dann immer noch Kinderanteile vorhanden sind. Ja, wenn es da so einen Wechsel gibt, einen Switch, steht da auf einmal ein kleines Kind und redet auch wie ein kleines Kind vor dem Therapeuten beispielsweise. Das ist sozusagen der erste Schritt. Danach findet sozusagen eine klassische Konditionierung statt, die in der Psychologie auch bekannt ist.
Wie beim Pavlovschen Hund.
Genau dasselbe, wo man entweder durch Belohnung oder durch Bestrafung eine Konditionierung durchführt. Das heißt, auf einen künstlichen Reiz erfolgt dann eine antrainierte Reaktion. Beispielsweise für Zwecke der Kinderpornografie oder Kinderprostitution, dass diese oft jungen kindlichen Anteile sich dann so verhalten, wie zum Beispiel die CIA oder auch Kulte es benötigen für entweder Pornoproduktion oder häufig auch zur Erpressung von einflussreichen Personen. Auch das kommt deutlich aus den Unterlagen her, ergibt sich das.
Wenn wir schon von einflussreichen Personen reden, neben Josef Mengele ist jetzt nicht belegt, aber wir gehen nur davon aus, dass er zum Beispiel mitgewirkt hat. Ja. Es gibt aber auch andere Experimentierende, die belegt sind durch diese Dokumente, wie zum Beispiel Dr. Evan Cameron. Er war Präsident der American Psychiatric Association und der World Psychiatric Association. Also kann man davon ausgehen, dass da viele hochrangige Menschen mitgewirkt haben am Programm?
Das ergibt sich sogar eindeutig aus bekannt gewordenen Unterlagen, dass dieses MK-Ultra-Programm sehr, sehr weitreichend waren. Also es waren, ich meine, 80 Institutionen in den USA beteiligt, also Universitäten und andere Einrichtungen, zahlreiche Psychiater, Psychologen, unter anderem Dr. Cameron, der das sogenannte Psychic Diving entwickelt hat, wo es wirklich darum ging, und das ist belegt mittlerweile, hat er mit seinen Patienten auch selber gemacht, unabhängig von MK-Ultra, dass er zunächst mal die Erinnerungen, das Gedächtnis komplett ausgelöscht hat durch extreme, immer wiederholende Elektroschocks, auch durch sehr, sehr lange Tiefschlafphasen, die künstlich herbeigeführt worden sind. Und dann durch Dauerschleifen, wo immer wieder derselbe Befehl kam, das mussten sie sich über Kopfhörer oder in bestimmten Räumen dann anhören, über Tage lang, wurden dann sozusagen neue Glaubenssätze reingepresst in das Gehirn dieser Opfer. Und der hat ganz eng mit MK-Ultra da zusammengearbeitet, wie aber viele andere auch.
Ja. Da gibt es natürlich die Frage, wie konnte überhaupt irgendwelche Informationen oder irgendwelche Informationen an die Öffentlichkeit dringen, wenn es so ein pikantes Unterfangen ist?
Ja, also muss man sagen, es sind eigentlich wenig Informationen an die Öffentlichkeit gedrungen, weil sehr viele Dokumente ganz gezielt, auch da gibt es ein Dokument, was das belegt, vernichtet worden sind. Das heißt, nur ein kleiner Teil der MK-Ultra-Dokumente hat diese Vernichtungsaktion überlebt, ist bekannt geworden. Das andere sind Senatsanhörungen, die in den 70er Jahren stattfanden, wo der Leiter des Programms und andere Beteiligte ausgesagt haben. Auch das ist dokumentiert. Und ein ganz besonderer Umstand ist, dass, das war 1994, Präsident Clinton einen Untersuchungsausschuss eingesetzt hat, der eigentlich Strahlungsexperimente an Menschen untersuchen sollte. Nun war es aber so, dass einige Personen sowohl Mind Control im Rahmen von MK-Ultra erlebt haben, als auch Strahlungsexperimente. Und so kam es, dass sozusagen unerwartet im Rahmen dieses Ausschusses Personen auf einmal über MK-Ultra gesprochen haben und auch eine Therapeutin ausgesagt hat. Und da kamen wirklich ganz detaillierte Informationen raus über Dr. Green, über die Folter von Kindern, über die Orte, wo das erfolgt ist. Und das ist auch als Protokoll immer noch zugänglich, sodass man doch über die Jahre hinweg gewisse Informationsquellen hat, zusätzlich zu Überlebenden, die sich dann auch getraut haben, über ihre Erfahrungen da öffentlich zu berichten oder sogar Bücher drüber zu schreiben.
Hat sich nicht Bill Clinton sogar bei den Opfern öffentlich entschuldigt?
Er hat sich sehr dürftig entschuldigt bei den Strahlungsopfern. Er hat das Thema MK-Ultra mit keinem Wort erwähnt. Und eigentlich bei all den Informationen, die da auch konsistent aufgetaucht sind im Rahmen dieses Ausschusses, wäre eigentlich zu erwarten gewesen, in einer normalen Welt, sage ich, dass man dann erst recht einen neuen Untersuchungsausschuss einsetzt, der genau dieses Thema weiterverfolgt. Aber das wurde dann komplett sozusagen unter den Tisch gekehrt.
In einer normalen Welt, ja, die es nicht gibt. Ich würde gerne auf einen konkreten Fall zu sprechen kommen, der, glaube ich, sehr gut zeigt, wie diese Deckung von oben funktioniert. Ja. Es geht um den Finders-Fall von 1987. Finders sind eine Sekte, Sie können mich gerne berichtigen. Da war das so, dass ein Mann zwei junge Männer im Park gesehen hatte, die verwahrloste Kinder dabei hatten. Daraufhin wurde eine Lagerhalle dieser Sekte in Washington durchsucht tatsächlich und es wurde auch viel Beweismaterial gefunden für Kinderpornografie, Kinderhandel, Folter und so weiter. Ich würde gerne einen kurzen Auszug aus Ihrem Buch vorlesen, um zu verstehen, was da zum Beispiel gefunden wurde. Special Agent Martinez bestätigt, dass es zahlreiche Fotos von Kindern, darunter manche nackt, gebe. Er beschreibt auch die Fotos vom Blutritual, bei dem zwei Ziegen getötet, ausgeweidet, gehäutet und in den Händen der Kinder zerstückelt wurden. Dies habe die Entfernung der Hoden der männlichen Ziege, die Entdeckung der Föten in der Gebärmutter der weiblichen Ziege und die Präsentation des Kopfes einer der Ziegen gegenüber einem Kind beinhaltet. Dass die Ziegen Namen trugen, könnte dafür sprechen, dass die im Freien lebenden Kinder zuvor eine Beziehung zu den Tieren aufgebaut hatten. Davon hatte man also Fotos. Dieser Special Agent beantragte daraufhin einen Termin bei seinem Vorgesetzten vom Metropolitan Police Department, um durch das Beweismaterial zu gehen. Und vielleicht erzählen Sie, was danach passierte.
Genau. Also genau genommen war es nicht sein Vorgesetzter, sondern sozusagen ein Kollege, der all diese Beweismittel auch gesichtet hatte. Und da finden sich noch viele andere explizite Aussagen, die darauf hindeuten, es war ein Netzwerk, was mit neuesten technischen Mitteln auch gearbeitet hat, wo es auch darum ging, um ganz gezielten Kinderhandel. Und das Interessante war, dass man aus einer Ermittlungsakte dieser Special Agent Martinez dann geleakt hat, nämlich dem FBI oder ehemaligen FBI-Agenten Ted Gunderson, dass diese wichtige Ermittlungsakte diese Informationen enthält. Und dort sagt er, er hatte verabredet, mit diesen Kollegen zusammenzukommen, um über die Beweise zu sprechen. Und der Kollege war auf einmal gar nicht anwesend, als er da zum vereinbarten Zeitpunkt und Termin erschien. Und eine dritte Person hätte ihm gesagt, und zwar off the record, es wurde also nicht festgehalten, dass das Ganze zu einer CIA-internen Angelegenheit erklärt worden sei und keine weiteren Maßnahmen zu erwarten seien. Das heißt, man hat hier ganz gezielt da weiteren Ermittlungen einen Riegel vorgeschoben. Und das Besondere ist, diese Akten sind nicht nur auf der Internetseite von Ted Gunderson dann aufgetaucht, sondern das war letztes Jahr, das FBI hat zahlreiche Dokumente veröffentlicht, wo genau diese Ermittlungsakten auch nochmal auftauchen. Was belegt, das sind authentische Dokumente, die dort im Umlauf sind, mit hochbrisanten Aussagen.
Ted Gunderson sagt ja, dass Finders eine Fassade der CIA waren.
Genau, ja, das war sein.
Oder sind, ich weiß es gar nicht. Gibt es sie noch? Gibt es dafür Belege?
Ob die noch existieren, weiß man nicht. Damals zu der Zeit kam Ted Gunderson zu dem Schluss, dass es eine Fassade sei für Kinderentführungen, auch für solche Zwecke wie MK-Ultra, weil auch andere Aussagen ja in ähnliche Richtung deuten von Zeugen, die da ja Insider-Informationen geliefert haben, wie Paul Bonacci zum Beispiel.
Wenn wir schon von Zwecken sprechen, diese abgerichteten Kinder werden ja auch als eine Art Vergnügungsmaterial für Politiker, Promis, wen auch immer, benutzt bei sozusagen privaten Partys. Vielleicht können Sie erklären, was da passiert. Ich glaube, Safe Houses ist da ein wichtiges Wort.
Ja, genau. Also aus Unterlagen ergibt sich und auch aus den Senatsanhörungen, dass sogenannte Safe Houses eingerichtet worden sind. Das waren sozusagen die Anfänge von MK-Ultra, wo man Männer, heißt es, aus nahegelegenen Bars sozusagen in diese Häuser gelockt hat, sie dort vorher unter LSD gesetzt hat. Dort wurden sie mit Prostituierten zusammengeführt und hinter versteckten oder Doppelspiegeln hat man das Ganze auch gefilmt dann. Da hat man scheinbar getestet, wie kann man Menschen auch mit LSD beeinflussen, auch vielleicht Dinge zu tun, die sie sonst nicht machen. Wie kann ich das Ganze dann auch so auf Film festhalten, dass es mir später als Material dann dienlich ist. Aus Aussagen von einer Betroffenen ergibt sich, dass das später im ganz großen Stil mit Kindern in richtigen Trainingscamps auch praktiziert worden ist, dass Kinder mit Erwachsenen zusammengebracht worden sind, um diese Techniken, wie man Männer verführt, dann antrainiert zu bekommen. Das heißt, das Thema Erpressung von einflussreichen Personen spielt eine große Rolle. Man könnte vermuten, dass bei Jeffrey Epstein es in eine ähnliche Richtung geht, weil man hat da sozusagen dieselben Zutaten. Man hat einflussreiche Personen, die da auf seiner Insel waren oder in seinem Jet waren. Man hat eine schützende Hand über Epstein und man hat minderjährige Prostituierte oder Mädchen oder Opfer in dem Fall, die eingesetzt werden, um zu solchen Handlungen dann letztendlich zu verleiten. Also insofern ist das ein Muster, auf was man da immer wieder stößt.
Ja, es fallen ja tatsächlich immer wieder sehr laute Namen in Verbindung mit diesen ganzen Private Parties, auf denen so etwas passiert, ja. Also Orgien mit Blutvergießen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist auch ein Punkt, warum es vielen recht schwer fällt, das zu glauben. Also es ist diese Dichte der Promis, die darin verwickelt sind. Also Hillary und Bill Clinton sind Namen, die man immer wieder hört, Stichwort Pizzagate. Ja. Die ganze Reagan-Bush-Administration. Ja. Und so weiter. Wie können Sie sich diese tatsächliche Dichte an Promis erklären?
Ja, also zunächst mal würden viele sagen, okay, da beginnt dann sozusagen die Verschwörungstheorie bei diesen Namen. Aber ich verweise da zum Beispiel auf eine Headline der New York Times, ich glaube von 1989 ist das, genau, wo die Überschrift lautete, es wurden Mitternachtstouren im Weißen Haus mit männlichen Prostituierten veranstaltet. Das heißt, die wurden dort eingeschleust. Für nicht näher bekannte Zwecke, aber man kann sich vorstellen, für welche. Und der Organisator Craig Spence war auch oder hat zusammengearbeitet mit Larry King, einer der Hauptfiguren am anderen Skandal.
Nicht der
genau,
King,
nicht der,
Lawrence
genau,
King.
Lawrence King, ein Politiker, ein afroamerikanischer Politiker, sehr einflussreich, der die zentrale Figur ist in einem anderen Skandal, dem Franklin-Skandal, der von dem Ex-Senator und Anwalt John DeCamp aufgedeckt wurde. Aber wo man auch sehr schön sehen kann, auch anhand vieler toter Zeugen, wie das Ganze dann sozusagen verdeckt wurde. Warum so viele einflussreiche Personen auftauchen, erkläre ich mir vor allem so, dass man gezielt es darauf anlegt, diese Person unter Kontrolle zu bringen. Wird aus den Aussagen auch der Zeugen deutlich, dass man nämlich da dieses Erpressungspotenzial nutzt, indem ein junges Mädchen oder ein minderjähriger Junge mit so einer Person zusammengebracht wird, oft mit Alkohol, mit Drogen in Verbindung, das auf Film festgehalten wird. Und natürlich ab dem Zeitpunkt habe ich diese Person unter völlige Kontrolle. Ja? Und das hat System sowohl bei der CIA, was diese Aussagen da belegen, als auch bei diesen satanischen Kulten, die ebenfalls für Erpressungszwecke diese Kinder, Prostitution und Pornografie einsetzen. Ja.
Apropos Zeugen, beim Fall Dutroux, dem belgischen Fall Dutroux, sind 27 Zeugen gestorben, tatsächlich während den Ermittlungen. Können Sie was dazu erzählen? Also vielleicht kurz nochmal daran erinnern, was das für ein Fall war und was da überhaupt los war.
Ja, das war ein Fall in den 90ern. Wo mehrere Mädchen, oft Minderjährige oder Jugendliche, verschwunden waren. Einige wurden später
in Belgien
gefunden. Und als Täter wurde der Marc Dutroux dann ausfindig gemacht. Und die Geschichte zunächst mal der Presse war, es handelt sich um einen psychopathischen Einzeltäter. Die ZDF-Doku Dutroux und die toten Zeugen behandelt genau diesen Punkt, dass nämlich 27 Personen im Laufe der Jahre, die da als Zeugen aussagen sollten, ums Leben gekommen sind.
Und auch sein Anwalt.
Und sein Anwalt, meine ich auch, vor allem ich erinnere mich an einen Staatsanwalt, der den Fall übernommen hatte, der dann angeblich Selbstmord begangen hat und solche sehr mysteriösen Todesfälle gab es dann. Und wenn man sich überlegt, allein die Logistik, die notwendig ist, um so viele Personen oder Zeugen aus dem Weg zu räumen, zeigt, diese Geschichte vom Einzeltäter macht keinen Sinn. Und es gibt auch einige sehr gute Mainstream-Artikel aus dem Spiegel damals oder in der Welt von Dirk Banse heißt der ist da tief eingestiegen. Selbst die sagen, es spricht sehr viel dafür, dass da ein sehr mächtiges Netzwerk im Hintergrund war und dass Ermittlungen ganz gezielt dort ja, manipuliert oder unterdrückt worden sind. Ja. Und das zeigt, eben wie dieser Franklin-Fall auch in den USA, dass es diese mächtigen Player im Hintergrund gibt, die versuchen, genau diese Art von Verbrechen unter Verschluss zu halten.
Aber da könnte man ja sagen, warum gibt es denn überhaupt Zeugen? Warum werden nicht einfach alle umgebracht, wenn wir tatsächlich von solchen mächtigen Strukturen sprechen? Warum haben wir das Problem der Zeugen überhaupt?
Wenn man natürlich jeden umbringen würde von vornherein, der irgendwie in Kontakt mit den Taten steht, dann hätte man eine Riesenspur an toten Menschen. Also ich sag mal, jeder entfernt Beteiligte, sagen wir, bei einem Missbrauch, jede Person, die anwesend ist und kein Täter ist, alle Opfer, die dort missbraucht werden, müssten ja dann sozusagen aus dem Weg geräumt werden. Das heißt, es dürfte eigentlich keinen einzigen Überlebenden geben, der Missbrauch erlebt hat, sondern alle müssten dann umgebracht werden. So weit geht man dann wohl nicht, weil man halt darauf vertraut, dass einfach die Mechanismen, die man hat, um Zeugen und auch Überlebende und Betroffene einzuschüchtern, ausreichen. Und bislang hat das ja auch sehr gut funktioniert, um das Ganze nicht auffliegen zu lassen. Ja.
Können Sie die Lage für Deutschland einschätzen? Also es gibt eine Statistik, im letzten Jahr ist die Verbreitung von Kinderpornografie und Darstellung von Kindesmissbrauch um 65% gestiegen tatsächlich, also sehr viel. Ja. Seehofer bezeichnete das als sehr dramatisch, meinte aber auch, dass es darauf zurückzuführen sein könnte, dass es eine höhere Hellziffer gibt, also dass die Fälle von der dunklen in die Hellziffer übergeführt werden. Was halten Sie davon?
Ja, also ist, glaube ich, unglaublich schwierig, quantitativ abzuschätzen, wie verbreitet Pornografie oder Kinderpornografie im Speziellen ist. Wobei ich auch immer unterscheiden würde zwischen dieser Form von ritueller Gewalt oder sexuellen Missbrauch auf diesen Ebenen, wo auch elitäre Kreise offenbar reinspielen, von vielen anderen Formen, zum Beispiel des Austauschs im Internet. Was wir wissen, was jetzt diese rituelle Gewalt anbelangt, hatte ich ja vorhin gesagt, da muss man von mehreren 100 bis 1000 Fällen allein in Deutschland ausgehen, aufgrund der Datenerhebung, die es da gibt. Und das ist natürlich nur ein kleiner Teil vom Gesamtphänomen Kindermissbrauch. Also da glaube ich, wir können die tatsächlichen Ausmaße gar nicht seriös abschätzen, wie weit das Ganze reicht.
Aber es gibt trotzdem Anhaltspunkte. Ich würde gerne noch mal auf den Überzweck, über das Überziehen, wenn man so mag, zu sprechen kommen. Ihr Buch heißt ja Dunkle Neue Weltordnung. Ja. Neue Weltordnung. Kann man das als Überziel bezeichnen oder was ist das? Also diese Orgien mit Blutvergießen zum Beispiel, die gab es ja schon bei den alten Römern. Ja. Also was ist jetzt neu an dieser Situation?
Ja, also zunächst mal ist natürlich Neue Weltordnung ein Begriff, der sehr stark auch mit dem Vorwurf der Verschwörungstheorie belastet ist. Aber er wird halt in der Tat von Tätern oder auch Opfern immer wieder genannt. Was jedenfalls klar ist, so, das kann man uns auch nachlesen auf der Seite vom Bistum Münster, was sich mit ritueller Gewalt befasst und dort eine Beratungsstelle hat, dass natürlich diese satanischen Kulte oder Familienstrukturen eine satanische Ordnung anstreben. Weswegen sonst sollten wir es auch machen. Das sind Personen, die tatsächlich an diese Ideologie glauben. Anders lässt sich es auch nicht erklären, wenn das sozusagen nur einen finanziellen Hintergrund hätte. Wie kann man dazu übergehen, Föten zu opfern, die Mütter oft selbst zu zwingen oder andere diese aufzuessen und ähnliche Dinge? Das sind Dinge, die mit menschlichen Maßstäben eigentlich gar nicht begreifbar sind. Ja? Also es kann nur aus einer Ideologie heraus erklärt werden, wo die Täter fest davon überzeugt sind, Satanismus macht in ihrer Welt Sinn. Sie versuchen auch dämonische Wesenheiten sozusagen mit diesen Ritualen herbeizurufen. Oft wird das auch den Überlebenden nur suggeriert. Da ist jetzt ein Dämon in dir und es wird sozusagen vorgespielt, auch mit Hilfsmitteln. Aber in vielen Fällen gehen die Täter tatsächlich davon aus, es gibt diese dämonischen Kräfte und sie versuchen sozusagen dieses satanische Weltreich hier nach und nach, indem sie ihren Einfluss ausbauen, tatsächlich in der Welt zu manifestieren. Ja.
Was glauben Sie, warum es so wenige Menschen gibt, die daran glauben, also nicht an Satan, sondern daran, dass es diese Verbrechen gibt, diese Rituale, Kulte und so weiter und so fort? Ist es eine Art Schutzmechanismus, weil das zu grausam ist, sich das auch nur durchzulesen, oder was ist das?
Ja, es ist eine Kombination von mehreren Faktoren. Zum einen auf jeden Fall, wie Sie sagen, so eine Art Schutzmechanismus, dass man natürlich Dinge, die einen emotional sehr stark belasten können, versucht zu verdrängen. Andererseits aber auch die Macht dieser Kreise sieht man sehr schön daran, dass ja Therapeuten seit etwa 30 Jahren sehr, sehr genau Bescheid wissen über diese rituelle Gewalt. Es gab letztes Jahr im Mai vom Bistum Münster eine Fachtagung, wo 140 überwiegend Therapeuten, Überlebende, einige Polizeibeamte, Mediziner teilgenommen haben. Das heißt, der Kreis der Informierten ist sehr groß, vor allem in dieser Therapeutenszene. wo eine Therapeutin schreibt, es ist ein brennendes Problem in den Praxen deutscher Traumatherapeuten. Dennoch haben es all diese Experten nicht geschafft, da sozusagen eine Öffentlichkeit bislang herzustellen. Es beschränkte sich bei wenigen Mutigen auf diesen fachlichen Austausch. Das heißt, es fehlt da an der Stelle die Information einfach. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ich habe viele Reporter auch vom Spiegel zum Beispiel angeschrieben, nur auf diese seriösen Quellen verwiesen. Da hat niemand reagiert. Einer hat sich auch das Buch durchgelesen, die Quellen angeschaut, hat mir bestätigt, es ist seiner Ansicht nach keine Verschwörungstheorie, aber war nicht bereit, da einen Beitrag zu schreiben. Der dritte Faktor ist, dass diese Kreise sehr gut daran sind, diese Verbrechen verdeckt zu halten, über die Gründe, die wir zum Teil auch schon angesprochen haben. Ja.
Ich glaube, es lässt sich ganz gut durch den Satz zusammenfassen. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht.
Ja, absolut.
Herr Polte, vielen Dank für dieses außerordentlich wichtige Gespräch. Ich hoffe, das schauen sich viele Menschen an, auch bis zum Schluss, bis jetzt, und machen sich dann ihre Gedanken. Und ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Das war der RT Deutsch Podcast.